Yannick, wie viele große OEMs fallen dir ein, die aktuell nicht restrukturieren?
Pascal, das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt mal so schnell durch meinen Kopf durchgehe, würde ich sagen, gar keine. Also ich denke mal, momentan steht jeder OEM, jeder Automobilbauer weltweit unter Druck. Man könnte jetzt spontan sagen, vielleicht gibt es den einen oder anderen Chinesen, der sagt, neben uns läuft Bombe, wir müssen nicht über Restrukturierung nachdenken, wir sind ja auch sozusagen von Staatswegen auch abgesichert. Da könnte man jetzt vielleicht BYD nennen oder so. Aber auch die sind natürlich jetzt auch am Überlegen, wie sie auch weltweit Fuß fassen können, unter anderem in Europa. Und da denkt man sicherlich nicht über Restrukturierung nach, aber da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Herausforderung.
Ja, war natürlich, ist klar, war natürlich ein bisschen Fangfrage, weil genau darum soll es auch heute gehen. Wir haben es natürlich an einigen Stellen im Podcast schon besprochen, über viele OEMs und entsprechende Sparmaßnahmen, Personalabbau bis hin zu Werksschließungen diskutiert. Und Yannick, wir wollen heute auch nochmal schauen auf zwei OEMs, über die wir ein bisschen weniger oder ein bisschen seltener sprechen, die aber gerade aktuell wirklich mit einigen Problemen zu kämpfen haben und dabei eben auch aktuell die ein oder andere Nachricht zu verkünden haben. Und wir schauen heute auf Nissan und Ford.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, Janik, ich habe es gerade gesagt, wir fangen vielleicht mal mit Nissan an. Und Nissan ist tatsächlich ein spannender Fall, weil wir ja auch schon, du erinnerst dich, in der Folge, als es so ein bisschen auch um Kooperationen ging und dass man jetzt in diesem globalen, herausfordernden, komplexen Spiel sein Heil auch ein wenig in Partnerschaften und Kooperationen sucht, also irgendwo vielleicht kritische Größe aufbauen will, um hier eben durch diese turbulenten Fahrwasser zu navigieren. Und da haben wir auch über Nissan und Honda gesprochen, die ja Ende 24, so im Dezember war das, angekündigt haben, ja, so das klassische Memorandum of Understanding, dass man im Prinzip sich gemeinsam darauf einigt, dass man überprüft, ob man nicht gemeinsame Sache machen könnte. Unterschiedliche Konstellationen sind da diskutiert worden, die wahrscheinlichste, oder die dann am Ende vielleicht auch von Honda-Seiten die favorisierte, wäre dann tatsächlich gewesen, dass man Nissan als Honda-Tochter im Prinzip sich ja mit in den Konzern holt. Das war dann auch noch spannend, weil man dann so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Renault und Mitsubishi aus der Allianz nicht so richtig davon, ja, wie soll ich sagen, die vielleicht nicht so richtig wussten und nicht so richtig involviert waren in diese ganze Diskussion. Man hatte sich da, glaube ich, auch so ein wenig überrascht gezeigt. Also ganz interessante Geschichte. Und wir wissen eben inzwischen jetzt schon auch, dass diese Fusion von Honda und Nissan, die eben einen großen japanischen OEM, also einen wirklich großen japanischen OEM zur Folge gehabt hätte, nicht zustande gekommen ist. Wohl auch, weil Nissan sich nicht so ganz wohl gefühlt damit, sich nicht ganz wohl damit gefühlt haben, so in die zweite Reihe so ein bisschen bei Honda einzusteigen und da als Honda-Tochter in Zukunft zu agieren. Aber es ist eben nicht zustande gekommen. So, und jetzt, und das ist eben jetzt das Update, wovon ich auch gerade gesprochen habe, die Aktualität sozusagen jetzt, hat Nissan das große Sanierungsprogramm Re-Nissan vorgestellt. Der neue CEO Ivan Espinosa hat also direkt mal die Aufgabe, Nissan Kern zu sanieren. Man muss auch sagen, Kern zu sanieren, weil bei Nissan wird wirklich kein Stein auf dem anderen gelassen. Das muss man tatsächlich so sagen. Ich gehe es mal einmal kurz durch. Man spricht von der Schließung von 7 Werken. Also die Werke sollen sich von 17 auf 10 reduzieren, die weltweiten Werke. Bis zu 20.000 Stellen sollen abgebaut werden. Da war in der Vergangenheit wohl auch eher von einer vierstelligen Zahl die Rede. Von 9.000 habe ich gelesen. Aber bis zu 20.000 Stellen sollen abgebaut werden. Also der Personalbestand wird erheblich verringert werden. Ja, bis zu 500 Milliarden Yen sollen eingespart werden. Umgerechnet ungefähr 3 Milliarden Euro. Also im Vergleich zu den Ist-Werten von 24 sollen da an Kosten wirklich reduziert werden. Also ganz, ganz erhebliches Kostenprogramm. Man wird zum Beispiel die geplante Batteriefabrik in Kyushu wird man nicht bauen. Man wird auch auf Produktentwicklungen, die etwas weiter in die Zukunft gehen, wird man verzichten. Das heißt, Entwicklungsprojekte für Fahrzeuge, die erst nach 26 starten, sind momentan auf Eis, um einfach die Ressourcen frei zu machen für, ja, einmal natürlich den nötigen Personalabbau, auf der anderen Seite dann einfach mit der klaren Konzentration jetzt auf die ganz, ganz, ganz nahe Zukunft. Jetzt könnte man ja sagen, über 26 hinaus ist auch nahe Zukunft. Aber daran sieht man schon, Nissan guckt wirklich, die gucken nicht auf morgen, die gucken auf heute. Ja, und das ist wirklich
drastische
ganz,
Maßnahmen, ja.
Sehr, sehr drastische Maßnahmen, ganz, ganz kurzfristige Maßnahmen. Und dazu wird auch ein eigenes Transformationsbüro eingerichtet, ein Team aus 300 Experten, um da die Strukturen und die Kosten zu optimieren. Dem Vernehmen nach ist Elon Musk nicht dabei. Er hat mich so ein bisschen da an seinem Bürokratieamt.
Hat man schon eine Kettensäge irgendwo in Japan gesehen?
Erinnert, ja. Nein, Spaß beiseite. Da wird also jetzt also in ganz, ganz krassem Maße wird da jetzt wirklich kernsaniert, vor allem, weil jetzt einfach auch diese Fusion mit Honda nicht funktioniert hat. Was dann eher wirklich, wir hatten es ja damals schon auch diskutiert, das wäre halt der Move gewesen, eher kritische Größe, ne? Es wäre der Move gewesen, Synergien zu schaffen. Es wäre der Move gewesen, vielleicht auch mit einer anderen Finanzstruktur im Rücken ein bisschen mehr in Sicherheit zu fahren. Das ist jetzt nicht zustande gekommen. Ja, vielleicht auch kann man auch ein wenig so ein bisschen Nissan dafür auch kritisieren, dass es nicht zustande gekommen ist, weil jetzt eben, so wie ich es gerade aufgezählt habe, die wirklich, wirklich drastischen Maßnahmen, um Nissan noch zu retten. Und ich glaube, man tut da am Ende Nissan auch nicht unrecht, wenn man sagt, das Ganze, da wird man jetzt wirklich einfach die nächsten Monate abwarten müssen, ob das Ganze überhaupt funktioniert und zum Tragen kommt oder ob es das wirklich in der Form zumindest mit Nissan gewesen ist, weil an dem Punkt, und ich glaube, so ehrlich muss man sein, steht Nissan einfach gerade, ja.
Ja, also das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage und wie schnell so ein Transformationsprogramm, was ja, also man muss es ja schon sagen, ein bisschen von heute auf morgen jetzt hier aufgesetzt wurde, wie schnell so ein Transformationsprogramm auch seine Wirkung entfalten kann. Natürlich, wenn man über ganz klare Kostenreduktion und Sparmaßnahmen spricht, dann sind diese Maßnahmen natürlich auch schnell zu merken, vor allem wahrscheinlich auch in der Belegschaft und an den Standorten. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass der neue CEO, der Ivan Espinosa, jetzt deutlich mehr Tempo bei der ganzen Umsetzung macht. Also es wird ja auch so von Branchenkennern auch so ein bisschen kritisiert, vor allem der ehemalige CEO Makoto Uchida, der vielleicht in vielen strategischen Fragen doch ein wenig zu zögerlich agiert hat, gerade was vielleicht härtere, krassere Maßnahmen, wie wir sie jetzt gerade von Nissan eben angekündigt bekommen, sehen, dass er dazu zögerlich war, dass er sich nicht getraut hat, diese Maßnahmen wie zum Beispiel Werksschließungen und eben auch den Abbau von Stellen, und das sind ja jetzt auch wirklich viele Stellen, die hier im Raum stehen, wirklich umzusetzen hat. Und das Gleiche gilt auch für die Gespräche mit Honda vor ein paar Monaten, dass er da auch das nicht geschafft hat, diesen notwendigen und helfenden Schritt oder synergetischen Schritt am Ende des Tages auch umzusetzen. Ja. Also da wird viel auch auf eine Person runtergebrochen, was vielleicht auch ein bisschen an einer einen oder anderen Stelle zu kurz greift, weil Nissan sicherlich über die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte an der einen oder anderen Stelle den falschen Schritt gegangen ist. Also sie hatten ja auch mit, wenn man so ein bisschen auf das Antriebsthema guckt, Nissan Leaf und so weiter, sie hatten ja im Bereich Elektromobilität sind ja auch schon mal ein paar Schritte vorangegangen, wo andere vielleicht noch gar nicht, frühzeitig, so ähnlich wie es BMW dann auch mit den E-Modellen gemacht hat, ja frühzeitig auf das Thema Elektromobilität gesetzt hat, was ja für japanische OEMs eigentlich auch ein ungewöhnlicher Schritt ist, weil da steht das Thema Technologieoffenheit und Hybridtechnologie und so weiter ganz an erster Stelle, wenn man auch auf Toyota schaut zum Beispiel. Und da kommt ja jetzt erst in den letzten Jahren so eine kleine nachgeholte Batterieoffensive. Und da hatte Nissan durchaus schon an der einen oder anderen Stelle eine Vorreiterrolle proklamieren. Und die wurde jetzt im Prinzip so ein bisschen aufgegeben. Und das sind alles so strategische Fehlentscheidungen, die natürlich zu dieser aktuellen Krise absolut beigetragen haben. Und es wird jetzt sehr sehr eng und sehr kritisch, ob das jetzt in der Kürze der Zeit, du hast ja gesagt, schon nächstes Jahr sollen die Maßnahmen da auch schon wieder den Turnaround sozusagen einleiten. Also das halte ich, da sehe ich nicht unbedingt so die Zeichen auf grün, sondern eher so auf dunkelorange.
Dunkelorange, Tomatengrün, wie man da schön sagt.
Genau.
Ja, es ist natürlich, du bist ja gerade schon so ein bisschen bei den Gründen, gibt natürlich auch noch ein paar andere, die man da suchen kann. Es ist so ein bisschen auch in der, man kann sicherlich, ich habe mir auch versucht, mal so ein bisschen das Medienecho nochmal einzufangen und da auch nochmal ein bisschen nach den Gründen zu schauen. Und da muss man auch nochmal ein, zwei Schritte weiter zurückgehen. Dass vor allem die Nissan-Strategie unter dem damaligen CEO Carlos Ghosn auch sehr stark ein Volumen und eine Verkaufsstrategie war. Also eine Zeit lang wollte man wirklich Modelle um jeden Preis am Ende an den Käufer bringen. Hat das zum Teil mit aggressiven Rabatten gemacht und da wird so ein bisschen so ein bisschen ist da auch die Analyse, dass da einfach die Marge so ein bisschen erodiert ist und man im Endeffekt und gleichzeitig der Fokus einfach auch gar nicht jetzt auf Marktanforderungen, auf Entwicklungen lag, um da wirklich zukunftssicher aufgestellt zu sein. Du hast es ja gerade schon angesprochen, weil eigentlich war man da an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar schon ganz technologisch gut unterwegs, aber hat das so ein bisschen aufgegeben, hat da versucht, Volumen um jeden Preis zu machen. Das war eine Zeit lang, muss man ehrlicherweise sagen, unter Volumenherstellern auch ein bisschen die Stimmung einfach in der Autoindustrie, ja, eine Zeit lang, als das eben noch ging. Dazu kommt genauso auch, dass der chinesische Markt auch für Nissan der wichtigste und größte Markt ist, der natürlich für Nissan genauso wegbricht. Das heißt, irgendwo ist im Prinzip Nissan sehr stark einfach so die Strategie und die Basis, auf der sie ihr Geschäft in der Vergangenheit aufgebaut hatten, so ein bisschen weggebrochen. Und dann kommt natürlich aber dann auch eine Unsicherheit rein. Wir erinnern uns dran, Carlos Ghosn ist am Ende festgenommen worden, wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten. Ihm wird da vorgeworfen, da Firmengelder veruntreut zu haben. Und da kann man auch so ein bisschen zumindest auch so im Nachgang einfach auch so eine Verunsicherung in den Management-Teams, so eine Unstrukturiertheit vorwerfen. Vielleicht ganz ähnlich, wie Volkswagen das nach dem Dieselskandal so ein bisschen durchgemacht hat, ne? Wenn da natürlich am Ende dann auch irgendwie so ein CEO dann geht und wenn da an vielen Führungspositionen da Vorwürfe bestehen und da gerüttelt wird, dann tut das natürlich auch der Ruhe in einem Unternehmen natürlich auch jetzt nicht gerade gut, ja? Und das sind so ein bisschen die Gründe, die man bei Nissan jetzt suchen kann, warum man überhaupt jetzt gerade in die Situation hereingefahren ist und warum die jetzt so ist, wie sie ist. Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage so ein bisschen, wie geht's jetzt auch weiter? Werden wir da in naher Zukunft auch noch Meldungen hören, ob es da zu Übernahmen kommt? Was glaubst du, wird sich vielleicht ein anderer Automobilhersteller Nissan da auch annehmen? Und vielleicht gibt's ja doch noch eine Fusion dieses Jahr, vielleicht nicht mit Honda, aber es gibt ja noch andere Kandidaten, die vielleicht da ein Interesse hatten, da vielleicht eine Firmenzusammenführung anzupeilen. Glaubst du, dass da jetzt so ein Schritt ansteht?
Naja, zumindest wäre, würde ich auch sagen, du hast es vorhin auch gerade schon gesagt, zumindest wäre Ivan Espinosa zuzutrauen, dass er diese mutigen Schritte geht, die vielleicht dann in jüngerer Vergangenheit nicht gegangen worden sind. Was ich mich jetzt aber erstmal gefragt habe, ist, wie reagiert denn eigentlich Renault darauf? Ja, also wie reagiert denn die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz eigentlich jetzt auf diese Restrukturierung, auf die Situation bei Nissan? Ich habe es vorhin angesprochen, Renault schien so ein bisschen überrascht gewesen zu sein von den Fusionsplänen von Honda und Nissan. Aber Renault greifen jetzt auf jeden Fall Nissan erstmal unter die Arme. Also man wird auch die Anteile in Indien übernehmen. Das ist nämlich so, dass in Indien die Renault-Nissan Automotive India Private Limited, so einmal komplett ausgesprochen, die ist zu 51% in den Händen von Nissan und das wird Renault jetzt komplett übernehmen, 100% eben an der gemeinsamen Indien-Tochter. Dann wird auch ein Nissan Twingo-Derivat gefertigt und zwar von Renault entwickelt und von Renault produziert. Das heißt, da greift man auch modellseitig, produktseitig, greift man da auch Nissan unter die Arme und wird da, wie gesagt, ein Twingo-Derivat nochmal mit dem Nissan-Label auf den Markt bringen. Und man hat auch schon angekündigt, dass man so die Allianzvereinbarung auch mal auf den Prüfstand stellt. Das da ist mal ein bisschen vage, aber man will wohl in dieser Allianzvereinbarung, in der Zusammenarbeit flexibler und agiler werden. Klar, das sind natürlich dann so Stichworte, die dann relativ schnell fallen in solchen Situationen. Aber da will man wohl ran. Was wichtig ist, ist Renault-CEO Luca De Meo, der bezeichnet die Zusammenarbeit auf jeden Fall als für beide Seiten vorteilhaft, so hat er es genannt. Er will da auf jeden Fall dran festhalten, hat ein starkes Interesse daran, dass Nissan diese Trendwende schafft. Also auf deine Frage, ob jetzt jemand bereit ist, noch Nissan zu übernehmen, das kann ich jetzt nicht beantworten. Es müsste ja auch jemand um die Ecke kommen, der wirklich auch der entsprechend in so sicherem Fahrwasser wäre, dass er sich so etwas jetzt momentan tatsächlich gönnt und da eben auch ein irgendwo auch da was Lohnenswertes für sich rausziehen will. Aber was man zumindest schon mal sagen kann, ist, Renault scheinen zumindest jetzt mal auf dem Papier sehr interessiert daran zu sein, die Allianz weiter vorzuführen und eben auch Nissan unter die Arme zu greifen.
Ja, sind wir mal gespannt, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten noch so ergibt, wie es für Nissan weitergeht.
So ist es. Und bei der Frage, was die nächsten Wochen so ergibt und wie es weitergeht, das gilt doch auch für Ford in Köln, oder?
So sieht's aus, Pascal. Wir bleiben ja da auch beim Thema Einsparungen, aber diesmal kann man schon sagen, mit deutlich lauteren Reaktionen, die wir auch aus der Belegschaft hören. Denn bei Ford in Köln ist tatsächlich letzte Woche was passiert. Ja, was es eigentlich in der fast 100-jährigen Geschichte des Werks noch nie gegeben hat. Ein Streik ist nämlich passiert. Ne? Das hätte man sich auch nicht denken können. Seit, ich glaube, 1930 gibt es die Ford-Werke in Köln und da wurde bislang noch niemals von der Belegschaft die Arbeit niedergelegt. Mhm. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Also organisiert von der IG Metall, komplett stillgelegt, Produktion, Entwicklung, Verwaltung, alles, nichts lief mehr. Die Tore wurden sozusagen abgeschlossen und mit potenziellen Streikbrechern wollte man dann auch direkt reden.
Also richtig heftig tatsächlich.
So richtig heftig Knall. Und genau, hat es richtig geknallt. Warum? Von den aktuell rund 11.500 Stellen sollen nämlich laut Konzernplänen, auch der US-Mutter natürlich, bis Ende 2027 knapp 2.900 abgebaut werden. Ja, das hat jetzt die IG Metall dann eben auf den Plan gerufen und eben auch auf die Barrikaden. Sie fordert jetzt eine Kurskorrektur bei den Abbauplänen. Sie fordert großzügige Abfindungen für jene, deren Jobs jetzt entfallen oder in irgendeiner Weise dann auch ausgelagert werden sollen. Was positiv ist, betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 ausgeschlossen. Sowas hatten wir ja auch aus dem im Kontext VW ja auch schon gehört, dass da entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. Aber das reicht der Gewerkschaft so nicht. Ne? Also da deswegen gab es da jetzt eben diesen Streik erstmalig vor den Werkstoren von Ford in Köln. Frühschichten fielen aus, der Standort war lahmgelegt und das auch mit breiter Zustimmung in der Belegschaft. In einer Urabstimmung hatten sich 93% der IG Metall-Mitglieder für den Streik bei Ford ausgesprochen. Damit will man jetzt ganz klar den Druck auf Ford, auf das Management von Ford, natürlich auch vor allem in Richtung USA erhöhen. Auch so ein bisschen, was jetzt auch tatsächlich im Raum steht, in Richtung einer möglichen drohenden Insolvenz. Also auch dieses Wort geistert jetzt schon durch die Werkshallen in Köln. Das ist natürlich für die Belegschaft eine existenzbedrohende Situation momentan. Denn man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen die brisante Note dabei, der US-Mutterkonzern Ford hat ja vor, ja, ich glaube, ein paar Monaten die sogenannte Patronatserklärung gekündigt. Das ist so eine Art Bürgschaft für die deutsche Importtochter hier in Deutschland. Damit könnte es sein, dass die US-Mutter so ein bisschen den sprichwörtlichen Finger an den Insolvenzknopf legt. So hat das nämlich auch Betriebsratschef Benjamin Gruschka formuliert. Für die Belegschaft geht es jetzt hier ganz klar ums Ganze, muss man ganz klar sagen. Die IG Metall fordert daher, dass der Schutzschirm der US-Mutter für den Fall einer möglichen Pleite auch wieder ausgebreitet wird. Denn zwar hat Ford Deutschland jetzt zuletzt eine Finanzspritze aus den USA seinen Schuldenberg deutlich reduzieren können, aber Und aktuell ist das Thema Insolvenz auch noch theoretisch, aber das Vertrauen ist natürlich erodiert jetzt an dieser Stelle. Ne? Also da gibt es auch aus der Politik natürlich entsprechende Reaktionen, jetzt aus der Lokalpolitik. SPD-Fraktionschef im Ende im nordrhein-westfälischen Landtag hat gesagt, das ist ein unsäglicher Umgang mit den Beschäftigten. Und der erinnerte auch nochmal, dass Ford zum Beispiel beim Thema Elektromobilität, wir hatten es gerade im Fall von Nissan ja auch, erst sehr spät ins Rennen gegangen sei. Und jetzt bekäme eben die Belegschaft hier in Deutschland die Quittung dafür. Also das ist so ein bisschen, was jetzt so als Reaktion auch aus der Politik kommt. Das ist da auch schon ganz konkrete Kritik an Ford Deutschland kommt. Und man muss eben auch sagen, so ein bisschen allgemeiner geschaut, die Situation bei Ford in Deutschland ist eben auch relativ enttäuschend, was Verkaufszahlen anbelangt. Der Marktanteil von Ford in Deutschland lag zuletzt nur noch bei 3,5%. Das ist ein massiver Rückgang im Vergleich zu den letzten Jahren. Es hat in letzter Zeit immer wieder Kurzarbeit gegeben. Es gab zwar im April so einen kleinen Lichtblick, die Neuzulassungen stiegen auf um gut 15%. Der Marktanteil, ja, der kroch so ein bisschen nach oben auf 3,9%. Aber ob das jetzt alles irgendwie hilft, um das Ruder in Köln noch rumzureißen, ist unklar. Sicher ist nur eins, mit dem Streik hat Ford nun auch auf dem Heimatmarkt hier ein unüberhörbares Signal bekommen. Und es ist jetzt so ein bisschen fraglich, wie da die Situation war. Ist es ein bisschen eine andere Situation im Vergleich zu der, die in der Nissan jetzt steckt, aber auch vor allem jetzt natürlich hier in Deutschland eine hochproblematische für den Importeur.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass da natürlich auch gerade so ein bisschen da wird jetzt auch gerade mal, sagen wir mal, das Verhältnis von Europa zu den USA wird da jetzt auch nicht zuträglich sein, was jetzt das Verhältnis von der deutschen Ford-Tochter, der deutschen GmbH in Bezug auf den amerikanischen Mutterkonzern gilt. Mhm. Es erinnert ja so ein kleines bisschen, es ist eine andere Situation, aber ja immer etwas vergleichbar gewesen, was das Thema GM und Opel angeht. Insofern vergleichbar, als dass Opel natürlich einfach ein deutscher Autohersteller ist, der im Prinzip einfach nur Ewigkeiten gefühlt ja in der Hand eines amerikanischen Mutterkonzerns lag und sich dann irgendwann jetzt eben verkauft wurde eben an Stellantis. Und das war jetzt auch gerade so mein Gedanke, ob das nicht, du hast vorhin jetzt bei Nissan gefragt, ob nicht jemand Nissan kaufen könnte, ja. Dieselbe Frage könnte man ja auch mit einer Ford Werke Deutschland GmbH stellen, weil Ford ist ja schon, und ich glaube, so betrachtet man das in Deutschland auch, das, was in Deutschland hier von Ford, die Modelle, man betrachtet Ford hier als deutschen Autobauer. Ja, ich glaube, das kann man so betrachten. Die Ford Werke Deutschland GmbH sind quasi faktisch ein deutscher Autohersteller, ja. Und insofern ist es da natürlich auch so, dass man natürlich in dem Fall stärkere Verbindungen natürlich noch zum Mutterkonzern hat, ist in dem Fall einfach die gleiche Marke. Dennoch in der aktuellen Gemengelage auch irgendwie geopolitisch mit dem schwierigen Verhältnis von Europa zu den USA und umgekehrt, ist das natürlich jetzt, das tut jetzt sicherlich der Situation jetzt nicht jetzt nochmal gut. Und ob da vielleicht auch das Potenzial liegt, dass vielleicht auch ein Konzern, vielleicht sogar ein Konzern wie ein Stellantis, da eher auf dem europäischen Markt sich dann vielleicht nochmal bemüßigt fühlt, vielleicht auch so ein Ford Deutschland zu übernehmen. Weiß nicht, reine Spekulation, aber es ist halt so ein ähnlicher Gedanke wie bei Opel, ja, dass es natürlich damit gut tut, sozusagen auf dem europäischen Markt auch das entsprechende Konzern-Know-how auch zu haben, einen Autobauer eben für den entsprechenden Markt auch richtig aufstellen zu können, was ja auch lange so ein bisschen, was ja General Motors mit Opel dann ja auch irgendwann auch nicht mehr gelungen ist und weswegen dann der Schritt wahrscheinlich an Stellantis zu verkaufen auch ganz richtig war.
Ja, ich glaube, die Konstellationen, die sind ein bisschen anders, weil Ford US, also sozusagen die Mutter und der deutsche Ableger sozusagen noch ein bisschen enger verwoben sind, ja. Als jetzt im Falle von GM und Opel. Aber trotzdem ist natürlich, und du hast es genau richtig gesagt, auch das, was jetzt so ein bisschen als Reaktion auch von Experten zum Beispiel kam, da gibt es ja jetzt verschiedene Szenarien, du hast das ja eigentlich schon ganz gut getroffen. Ich habe zum Beispiel zwei Expertenmeinungen mal rausgesucht, unter anderem von dem Autopapst, wie man ihn so gerne genannt hat, Ferdinand Dudenhöfer, der gesagt hat, ja, Ford ist im Pkw-Bereich zu klein, als dass es in Europa ertragreich arbeiten könnte. Das ist jetzt so, das wird in Zukunft wahrscheinlich auch so sein. Und jetzt ist eben die Frage, was ist denn jetzt der mögliche Plan? Und du hast es schon gesagt, Ford könnte unter anderem sein europäisches Autogeschäft eben verkaufen. Es gibt, man könnte ein Gemeinschaftsunternehmen auch mit anderen Autobauern eingehen. Hast du ganz richtig gesagt, eventuell auch Renault. Wir haben gerade über Renault gesprochen. Und das wird tatsächlich gerade so ein bisschen kolportiert, dass sich die Franzosen da auch vielleicht dafür interessieren könnten. Wenn man sich auch so das Produktportfolio anschaut und die Segmente und so, wo die beiden unterwegs sind, dann würde das vielleicht auch passen. Das wären so zwei Szenarien. Ein anderer Experte, den wir ja auch schon häufig zitieren, Stefan Bratzel vom Center for Automotive Management, sagt, ja, es gibt aber auch noch einen dritten Weg. Die US-Mutter, die könnte auch jetzt Milliarden in die Entwicklung und Produktion neuer Elektroautos stecken und auch in die Aufwertung des Markenimage von Ford hier in Europa, in Deutschland investieren. Dafür müsste die Ford-Zentrale in den USA aber eine gewisse Entschlossenheit an den Tag legen. Und das eben, das sagt auch Stefan Bratzel, diese Entschlossenheit, die ist in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, die war nicht so richtig da. Also man merkt schon, dass da nicht mehr so das allergrößte Interesse besteht, die Ford-Tochter hier in Deutschland eben nochmal ordentlich was reinzubuttern und nochmal so auf einen gewissen Stand zu bringen. Also das ist für mich, glaube ich, sogar würde ich sagen, fast die Variante mit der geringsten Wahrscheinlichkeit, dass die US-Mutter da jetzt eben nochmal Geld in die Hand nimmt, um Ford Deutschland da auf die Beine zu helfen.
Vermutlich ist es so, ja.
Dann ist jetzt die Frage, wie geht's jetzt weiter mit Ford? Wie geht's weiter mit Nissan? Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit sehen. Bei Ford wird es jetzt ganz sicherlich auch in der Kürze der Zeit auch sicherlich noch zu Entscheidungen kommen, wie es jetzt weitergeht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir sicherlich in den nächsten Wochen oder so nochmal hier im Podcast auch über die beiden sprechen werden und sicherlich auch über die anderen OEMs, die ja momentan immer noch in unsicheren Fahrwassern sich befinden. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend.
So sieht's aus. Und mit diesem kleinen News Roundup, muss man fast sagen, starten wir in die Woche. Und Yannick, war wieder schön, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Mach's gut. Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.